So, Natalia und Finn. Unten habt ihr mir gerade gesagt, puh, das war jetzt eine gewisse Weile, aber es ist ganz schön schnell vorbeigegangen, die Zeit bis zur Taufe. Ihr wollt euch heute taufen lassen. Etliche andere hier, wenn ihr euch umschaut, sind bereits getauft. Bei mir war das am 11.12.1983, das ist schon ein paar Jahrzehnte hinter mir. Vorher war eine Veranstaltung gewesen, wo so ein Prediger erklärt hat, warum man sich taufen lassen, warum man mit Jesus leben sollte, und ich habe gemerkt, Mensch, das ist genau das, was ich eigentlich will. Ich will mit diesem Jesus mein Leben verbringen und ja dazu sagen, mit ihm zu leben, und habe mich dann entschieden, er soll mein Herr sein. Und darum wollte ich alles tun, was man tun muss, um auch wirklich zu ihm zu gehören, wollte ihm ganz nachfolgen. Und deshalb war mir dann die Taufe so wichtig wie nichts anderes geworden. Ich erinnere mich noch, dass es bei der Taufe dann Probleme gab, zum Beispiel habe ich meine Brille vergessen. Das war jetzt für mich eins der großen Probleme, dass ich dann ins Taufbecken ging und plötzlich merkte, ich habe ja noch meine Brille auf. Für die Leute dort war das alles easy peasy. Ich habe die einfach an den Beckenrand gelegt und gut war. Aber als ich so reingestiegen bin, habe ich gedacht, oh, jetzt im perfekten Moment habe ich das doch übersehen gehabt und sowas. Aber am meisten habe ich in der Erinnerung eigentlich die Freude, die ich danach hatte. Da ist so ein tiefer Friede in mein Herz eingezogen, weil ich gemerkt habe, Mensch, hier habe ich jetzt etwas getan, wo auch mein Herr jetzt ganz fest mit mir gehen und geht. Der Heilige Geist hat mich dort voll ausgefüllt und ich habe gemerkt, wie es eben anders wurde. War eigentlich unbeschreiblich für mich, war es der schönste Tag meines Lebens. Ich will so sagen, ich habe ihn nie bereut gehabt. Die Frage ist jetzt an alle hier, wie sieht es bei euch aus mit der Taufe? Was habt ihr für Erinnerungen noch an die Taufe, die ihr schon getauft habt, seid? Und an die anderen, was denkt ihr über die Taufe? Wir Baptisten schreiben ja ganz groß auf unsere Fahne, Taufe ist wichtig. Und wenn wir dann gefragt werden, warum soll man sich eigentlich taufen lassen, dann verweisen wir oft so auf das Kleingedruckte. Ja, da gibt es so ein paar Texte in der Bibel und sowas, ne? Und eigentlich müsste und sollte. Aber dann fängt man irgendwie an zu eiern und sagt, ja, warum muss man denn sich eigentlich taufen lassen? Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Christen in den großen Kirchen ein viel tieferes und biblischeres Verständnis zum Thema haben als die Baptisten, weil die sagen zum Beispiel den Satz, ich bin Christ, weil ich getauft bin. Natürlich darf an dieser Stelle kritisch gefragt werden, ob nicht auch der Glaube und die Nachfolge zum Christsein dazugehören. Aber trotzdem denkt einmal über diesen Satz nach. Ich bin Christ, weil ich getauft bin. Welchen Wert erfährt die Taufe durch diesen Satz? Welche unerschütterliche Gewissheit strahlt dieser Satz aus? Hier wird mein Christsein nämlich nicht an meinem Können festgemacht, an dem, was ich gerade Gott bringen kann, sondern am Handeln Gottes. Denn uns ist ja klar, dass in der Taufe Gott handelt und nicht der Mensch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine gelesen oder gehört zu haben, dass Martin Luther sich in Zweifelszeiten und in Glaubenskrisen ganz bewusst auf seinen Nachttisch geschrieben hat, dieses Ich bin getauft. Als Hinweis darauf, hey, ich gehöre dazu. Allerdings, wenn man fragt, wann ist man denn wirklich Christ, da hat der 2022 verstorbene Baptisttheologe Siegfried Grossmann gesagt, als er Präsident der VEF war, habe ich ihn kurzzeitig bis zu seinem Krankenhausaufenthalt damals mit ihm eng zusammengearbeitet. Der hat vier Aspekte des Christwerdens beschrieben. Der hat nämlich gesagt, Umkehr, Taufe, Geistempfang und Eingliederung in die Gemeinde. Das zeichnet einen Christen aus. Konkret, Umkehr, das ist diese bewusste Hinwendung zu Gott. Wird eben Umkehr oder Buße oder so ähnlich in der Bibel immer wieder genannt. Dann eben die Taufe, das, was wir gleich machen werden. Und dann der Empfang des Heiligen Geistes. Und zu guter Letzt diese Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Nur wenn diese vier Schritte passiert sind, kann ich letzten Endes sagen, ich bin Christ. Und deshalb heißt es in Apostelgeschichte 2,38, nachdem Petrus zu Pfingsten die erste Predigt gehalten hat, da heißt es, dass es dann den Zuhörern durchs Herz ging. Also sie waren ganz bewegt und dann fragten sie, was sollen wir denn nun tun? Und Petrus antwortete ihnen darauf, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, der Vers 38. Also, Christ sein bedeutet nicht, dass man sich christlich verhält. Christ wird man auch nicht dadurch, dass man den Gottesdienst regelmäßig besucht. Man ist auch kein Christ, weil man Lobpreislieder regelmäßig singt oder hört. Christ bedeutet, dass man Buße tut, das heißt, so hat das hier beschrieben, das heißt Umkehr im Sinne von Nachfolger Jesu zu werden. Christ bedeutet, dass man sich taufen lässt auf den Namen Jesu Christi. Und Christ bedeutet, dass man den Heiligen Geist empfängt. Und was noch hier in diesem Vers jetzt nicht vorkommt, aber im Vers 41 danach, bedeutet, da wird es genauer beschrieben, dass man in der Gemeinde, in der Kirche lebt, dass man Kirchgänger ist. Damals haben sie das nicht so beschrieben, wie wir das heute haben, sondern eher, sie trafen sich im Tempel und hin und her in den Häusern und feierten dort Gottesdienste. Also in den ersten Christen war das noch viel intensiver, als wir das machen, weil sie sich täglich dort getroffen haben, so heißt es in den Versen dann danach. Viele Menschen wollen Gutes von Christus. Ja, sie beten gerne. Ja, sie wünschen sich, dass sie heil werden, wenn sie krank sind. Ja, und sie wollen auch seinen Beistand in schlimmen Situationen haben. Und das möchte er auch gerne geben. Aber wirklich Nachfolger, wirklich Christus in mir leben lassen, wirklich fest mit ihm verbunden zu sein. Für etliche ist das zu viel Nähe, zu anstrengend und dann sagt man, na, lieber nicht, dann bin ich doch lieber so ein einfacher Christ sozusagen. Warum nun die Taufe? Warum kann man nicht einfach so ein einfacher Christ sein, der einfach so sagt, hey, wenn Gott mir hilft, wenn ich krank bin, das ist doch schon gut. Warum denn nun auch noch die Taufe dazu? Es gibt dafür mehrere Argumente und das erste ist ganz banal. Manche sagen, das ist so banal, das darf man gar nicht so richtig aussprechen. Ich finde es trotzdem ganz wichtig. Taufe ist ein Gehorsamsakt. Die Besonderheit ist, es gab Johannes den Täufer am Jordan. Das war ein etwas absonderlicher Prediger, der war da so in die Lande gezogen und predigte den Leuten, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Und viele Menschen sind zu ihm gekommen. Das war so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so ein Influencer damals in der Antike, der wo alle Leute dann hingegangen sind und ihm zuhören wollten. Und etliche haben sich dann auch von ihm taufen lassen. Und dann kommt so eine Begebenheit, die ist etwas komisch, da taucht nämlich Jesus dort auf. Und es entwickelt sich ein sehr überraschendes Gespräch zwischen den beiden, denn nun will sich Jesus von ihm taufen lassen. Und in Matthäus 3, ab Vers 14 können wir nachlesen, dass das Johannes eigentlich überhaupt nicht gefallen hat, denn er wusste ja, wer da vor ihm steht. Und so sagte Johannes ab Vers 14, aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, dass so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und jetzt wird's spannend, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus, das müssen wir uns mal vorstellen, ist ja als Teil Gottes sozusagen auf diese Welt gekommen. Sohn Gottes, Menschensohn wird er in der Bibel beschrieben. Für uns ist das nicht so ganz klar aus unserer Perspektive heraus, wer Jesus da nun wirklich in dieser Trinität, in diesem Verhältnis von Gott im gewissen Sinne ist. Aber er kommt aus diesem Göttlichen heraus auf diese Erde, wird Mensch und lässt sich dann als der Einzige, der eigentlich ja derjenige wäre, der Stammvater sozusagen aller Taufen werden könnte, lässt er sich taufen von Johannes, so einem, wie die Leute damals sicherlich gesagt haben, durchgeknallten Prediger in der Wüste, der da von Heuschrecken und Honig sich ernährt hat, also nicht gut bürgerlich dort gelebt hat. Und die Begründung, die er dort sagt, ist nicht, ja, da gibt es so eine ganz spezielle Tatsache, die dann im Himmel passiert, dann wirst du von einem Buch in das andere Buch übertragen oder so. Außerdem wird der Teufel dadurch niedergekämpft oder sonst irgendetwas. Nein, das sagt er nicht. Alles, was er sagt, ist, wir müssen das tun, weil wir den Willen Gottes ohne Abstriche erfüllen sollen. Tun, was Gott wichtig ist, im Vers 15. Und das Ergebnis ist dann, Vers 17, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus bringt da keine theologische Begründung, sondern schlicht und einfach sagt Gehorsam. Und deshalb gibt es am Ende des Matthäusevangeliums zum Beispiel diesen, man nennt ihn auch Missionsbefehl, ein sogenannter Befehl an uns. Da heißt es in Vers 18, Matthäus 28, und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und jetzt kommt's, was wir tun sollen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, also zu Nachfolgern, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und von den ersten Christen haben wir es ja bereits gehört in der Apostelgeschichte 2. Da heißt es dann auch, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Es ist erstmal ein Auftrag, den wir in dieser Welt haben. Vielleicht ist das, aber das ist dann wilde Spekulation, auf der einen Seite sowas wie eine Unterschrift, die man unter einen Vertrag setzt. Vorher ist es alles so, ja, es ist schön, wenn er mir hilft und es ist auch schön, wenn ich Wege mit ihm gehe, aber die eigentliche Entscheidung ist doch, wenn ich den Vertrag dann wirklich unterschreibe und da was festmache und dafür eben diese Taufe auch als Zeichen dafür, Herr, ich will mich wirklich dir ganz unterordnen. Wie schön, dass du gesagt hast, ich soll nicht durch ein Schlammloch kriechen, sondern darf mich taufen lassen. Und deshalb tun wir das. Aber interessant ist, wenn wir jetzt diese Apostelgeschichte 2 lesen, dann kommt auch noch ein zweiter Aspekt dazu. Hier in diesem Text wird es beschrieben als Vergebung. Petrus sagt dort, damit euch Gott eure Sünden vergibt, oder wie es im Petrusbrief dann heißt, in 1. Petrus 3, da heißt es, das ist das Vorbild der Taufe. Er spricht da von der Arche Noah und führt das weiter aus. Ist heute uninteressant für uns jetzt hier, 1. Petrus 3, 21. Das ist ein Vorbild der Taufe, die euch jetzt rettet, damit ihr nicht den Schmutz von eurem Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Also, da wird um Reinigung gebeten. Möglich und vollzogen, weil Jesus Christus uns dieses Geschenk macht. Rein gewaschen bedeutet, ihr seid rein und frei von Schuld. Wenn euch das Gewissen mal anklagt. Und glaubt mir, das kommt häufiger vor, als man denkt, auch als Christ. Dann könnt ihr sagen, Jesus hat mich reingewaschen. Ich meine, ihr habt alle das Taufbecken gesehen. Das taugt nicht, dass man da wirklich drin rein wird, im Sinne von körperlich waschen, insbesondere wenn wir dann noch mit Klamotten reingehen und alle nacheinander. Es geht um dieses, dass Gott uns dort reinwäscht. Und es passiert oft, das kennt ihr sicherlich unter Geschwistern, wird es häufiger gesagt, man ist doch doof, man kann etwas nicht oder so, dass einem das gesagt hat. Natalia, wenn du denkst, dass du da nicht genug Liebe an irgendeiner Stelle sein das hast, mag sein, aber deshalb bist du immer noch sein Kind dann. Du bist rein durch Jesus. Finn, wenn du irgendwo was Falsches getan hast, weißt das sogar. Dann musst du nicht sagen, nein, ich bin jetzt nicht mehr sein Kind, sondern kannst es zu ihm bringen und ihn um Vergebung bitten. Oder wenn euch eure Gedanken einreden, hey, ihr seid nicht perfekt genug, ihr seid nicht gut genug, ihr seid nicht dies oder jenes genug, habt nicht genug gebetet oder sowas. Nein. Selbst wenn eure Gedanken sagen, ihr seid nicht würdig, sein Kind zu sein, Jesus ist es, der euch heiligt. Jesus ist es. Seine Kreuzigung, sein Tod und seine Auferstehung, die habt ihr in der Taufe angezogen. Ich weiß nicht, ob ich damit genau getroffen habe, was bei euch Punkt ist. Darum geht's nicht. Wenn ich es wüsste, hätte ich es hier nicht so gebracht. Aber ich denke, solche und ähnliche Gedanken hat jeder mal. Und ich erlebe es auch häufiger in der Seelsorge, dass Leute zu mir kommen und sagen: Hey, eigentlich bin ich doch nicht würdig genug. Ich habe doch versucht. Und zum Teil sind das Leute, die schon jahrelang dabei sind. Hey, nein, es geht nicht darum, dass du das machst, sondern dass Jesus das gemacht hat. Er hat dich reingemacht. Und dann denkt daran, eure Taufe, die ihr heute erlebt, zeigt, nein, ihr seid frei in Christus. Hört euch das nochmal an. Jetzt ein anderer Brief an die Kolosser von Paulus. Da heißt es, mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe und mit ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Kolosser 2, Vers 12. Und dann geht es weiter mit Vers 13. Euch, die ihr tot wart in Verfehlungen, im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, euch hat er mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Also diese Reinigung, diese Heiligung, dieses Erwecken aus den Verfehlungen, das geschieht alles aus dieser Kraft Gottes heraus. Er hat euch lebendig gemacht durch die Taufe. Das muss man sich vor Augen halten, täglich aufs Neue. Es ist nicht dein Werk, es ist nicht mein Werk, es ist nicht irgendwie zu erarbeiten. Jesus hat durch den Tod am Kreuz, durch die Auferstehung diese Erweckung aus den Verfehlungen geschenkt. Es ist aus der Kraft Gottes heraus. Darum seid ihr sogar heilig. Und heilig bedeutet, ihr seid ausgesondert für Gott. Du bist heilig, egal was dir die Mächte und Gedanken einreden wollen. Und so kommen wir zum dritten Punkt, die Verbindung mit Christus. Dazu habe ich euch ein Schwergewicht aus der Bibel mitgebracht, das ist der Römerbrief. Da heißt es in Römer 6, was heißt das nun? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit seinem Tod vereinigt worden sind, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir in der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm lebendig werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod also hat keine Gewalt über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, und zwar ein für allemal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Auch ihr sollt davon ausgehen, dass ihr der Sünde tot seid, aber in Verbindung mit Christus Jesus für Gott lebt. Hier bringt die Bibel das Bild des Sterbens und des Auferstehens. So wie es bei der Taufe, das haben wir uns im Taufkurs genauer angeguckt, auch dieses Untertauchen gibt. Als Beispiel für dieses Sterben in dieses lebensfeindliche Wasser hinein. Das zeigt übrigens keine Besprengung oder so, sondern wirklich dieses komplette Untertauchen dann. Damit ist das alte Leben gestorben. Aber wie ihr dann auftaucht, ist auch etwas Neues geboren. Und zwar konkret in Christus. Vers 11 sagt es, in Verbindung mit Christus Jesus. Also wenn Sünde, wenn Dämonen dich suchen, dich bedrängen, dann kannst du sagen, nein, ich bin des Christus. Ich bin in Christus. Und du führst die Kämpfe nicht mehr allein in deinem Leben, sondern Christus ist in dir. Das bedeutet, ihr seid nie wieder allein. Gibt dann keinen Finn, sondern ein Jesus-Finn. Es gibt dann keine Natalia, sondern ab jetzt eine Jesus-Natalia. So wie es auch keinen Dirk gibt, sondern einen Jesus-Dirk. Und keine Justina, sondern eine Jesus-Justina. Galater 3 bekräftigt das, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Dabei bedeutet das, dass nicht nur du mit Jesus unterwegs bist, nein, Jesus auch mit dir, in dir. In Galater 2,20, das habe ich jetzt nicht mehr ausgedruckt, heißt es, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Diese Verbindung mit Christus, auch für die unsichtbare, dunkle Welt, das hat Luther in den schweren Zeiten, in Zeiten schwerer Bedrängnis dazu gebracht, eben mit Kreide auf den Tisch zu malen, ich bin getauft. Das ist die konkrete Zusage Gottes, weil bei der Taufe gilt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, Römer 8, Verse 38 und 39. Ich finde diesen Vers genial, das ist völlig einmalig, was da steht. Hier werden alle Mächte und alles direkt angesprochen und niemand und nichts kann uns davon trennen. Das ist ein tolles Versprechen, was er dort gibt. Ich nutze das gerne hier auch im Gottesdienst am Ende als Segensvers für uns als Gemeinde, weil es was Besseres einfach nicht gibt als diesen Herrn, der uns zuspricht. Immer ist er dabei. Es kann sein, dass man sich getrennt fühlt und dass man es auch so erlebt. Aber sei gewiss, selbst in solchen Zeiten ist Gott da. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe, wenn du es nicht willst. Er hat es uns da versprochen. 1. Korinther 12, Vers 13 steht, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, seien Juden oder Griechen, es seien Sklave oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Daran erinnert die Taufe, dass wir alle mit diesem einen Geist, mit Jesus Christus, da verbunden werden durch den Heiligen Geist. Hier in diesem Vers ist noch etwas Interessantes und das ist der vorletzte Punkt. Die Taufe findet immer in der Gemeinde statt, mit der Gemeinde. Es gibt Taufe nicht ohne Gemeinde. Deshalb werdet ihr automatisch auch aufgenommen in die Gemeinde. Es gab Leute, die haben mir mal gesagt, hey, als Gemeindeversammlung stimmen wir doch nur über eine Aufnahme in die Gemeinde ab. Hallo? Man kann nur in die Gemeinde hinein, wenn man getauft wird. Und deshalb stimmen wir natürlich dabei auch gleichzeitig auf die Taufe ab, auch wenn das nicht in unserer Ordnung drinsteht. Da steht nur über die Aufnahme. Aber wenn eine Gemeinde sagt, nee, die Person können wir nicht in die Gemeinde aufnehmen, dann kann ich die auch nicht taufen. Da muss da ja irgendwas vorliegen, dass der nicht aufgenommen werden kann. Also insofern gehört das immer dazu. Und deshalb wird man automatisch durch die Taufe aufgenommen in eine Gemeinde, als einen Ort, wo man verbindlich mit dabei ist, wo man mitarbeitet, wo man auch eine gewisse Art von Lebensgemeinschaft hat. Ihr müsst jetzt keine Angst haben. Das ist keine Wohngemeinschaft, die wir hier haben. Man muss auch keine Sorgen haben, dass wir dann dauernd an die Tür irgendwie anklopfen würden oder sowas. Aber man ist eben auch nicht ganz alleine unterwegs. Gemeinde ist nicht wie bei einem Konzert, wo ich mir dann mal ein Ticket kaufe und dann das genieße, dass ich da hingehen kann, besuche das und dann gehe ich wieder nach Hause und letzten Endes, die Musiker kennen mich alle nicht und haben da keine Beziehung zu mir. Reich Gottes bedeutet gegenseitige Begleitung. Da geht es auch nicht darum, dass jeder jeden gleich intensiv begleitet. Für euch sind Taufbegleiter an die Seite gestellt worden, zum Beispiel, die euch die ersten Meter sozusagen an die Hand nehmen, ein Stück weit. Und irgendwann, aber das ist ja auch jetzt schon zum Teil vorhanden, gibt es dann eben auch ein Netz an Beziehungen in der Gemeinde und zu anderen Leuten hin, nicht nur zu denen, die am Anfang da mit euch unterwegs sind. Die Bibel redet an mehreren Stellen von diesem Leib Christi im Sinne von mehreren Gliedern, von vielen Menschen, die aufeinander achten, unterstützen, sich gegenseitig mit einbringen. Christsein bedeutet, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und zwar nicht nur wir hier als die, die sich da im Siechenhof hinten in Goslar versammeln, sondern einer weltweiten Gemeinschaft der Christen, die mit Jesus unterwegs sind. Der liebende Gott ist nämlich nicht ohne Gemeinschaft vorstellbar. Was wäre denn das für ein Gedanke über Gott, wenn man sagen würde, naja, also eigentlich redet er immer von Liebe, aber die Christen untereinander, die gehen eher auf Distanz und halten da Abstand voneinander. Ein liebender Gott ist nicht ohne Gemeinschaft vorstellbar. Und wenn wir deshalb wenn wir in seine Liebe eintreten, dann sind wir deshalb mit seiner Liebe auch mit den Geschwistern verbunden, die nämlich auch alles Kinder Gottes sind. Nicht nur ich bin das oder Justina oder vielleicht Finn und bei Natalia überlegen wir dann, na, ist sie so richtig oder so. Nein, die gehören alle dazu. Und deshalb gehören sie alle in die Gemeinde und in diese Gemeinschaft hinein. Ein paar Sätze möchte ich noch sagen, weil manche sagen, naja, es gibt doch diese Kindertaufe, da bin ich doch früher mal als Säugling irgendwie untergetaucht worden oder zumindest besprengt worden. Manche Christen lesen die Bibel, wollen Nachfolger sein und haben dann die sogenannte Kindertaufe in der Entwicklung in ihrer bekommen und möchten sie gerne als vollwertige Taufe sehen. Da hat man zwar keine eigene Erinnerung dran, nur Erinnerung durch Bilder und Erzählungen, aber man möchte doch Gottes Werk nicht in Frage stellen oder das Werk der anderen. Persönlich möchte ich diese Gewissensentscheidung natürlich respektieren, habe aber trotzdem große Bauchschmerzen, denn das biblische Zeugnis sieht leider anders aus. Und wenn wir die Taufe nicht aus irgendwelchen traditionellen Gründen machen, sondern deshalb, weil wir uns daran orientieren, was Gott wollte, was Jesus wollte, dann stellen wir fest, dass was das Gutachten der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen gesagt hat, das ist jetzt eine landeskirchliche Universität, da muss man nicht sagen, oh, das sind jetzt irgendwelche Baptisten oder irgendwelche Freikirchler, die da was Böses sagen wollten. Die haben gesagt, für die Möglichkeit der Kindertaufe ist ein stringenter, direkter Schriftbeweis nicht zu erbringen. Im Klartext, ich kann euch keine Bibelstelle vorlegen, in der klar hervorgeht, dass man Kinder taufen sollte oder erst recht Säuglinge taufen sollte. Oder die Evangelische Kirche im Rheinland als Herausgeberin hat ein Buch gemacht, oder so ein Heftchen war das, Kindertaufe, Pflicht oder Verpflichtung. Und da schreiben sie auf Seite 19, viele Theologen sehen den neutestamentlichen Befund für eine Begründung als dürftig an. Ich zitiere, kennt das Neue Testament die Kindertaufe? Es ist eindeutig zu sagen, Berichte über den Vollzug der Taufe berichten davon nicht. Punkt. Zitat Ende. Also, wenn jetzt jemand sagt, es gibt doch die Kindertaufe und die ist irgendwo belegt. Leute, die Theologen dort haben gesagt, jetzt nicht ich, sondern die landeskirchlichen Theologen, es gibt eigentlich keine Begründung in der Bibel. Deshalb kann ich euch, bei allen anderen Sachen habe ich euch jetzt Bibelstellen vorgelegt, weil ich gesagt habe, hey, die Taufe habe ich mir ja nicht selber ausgedacht oder irgendwelche Gründerväter oder so, sondern die finden wir in der Bibel. Deshalb ziehen wir sie durch und gucken, was sagt uns die Bibel, was es da für Argumente gibt. Ich zitiere auch gerne Martin Luther, den evangelischen Gründervater, aus einer Predigt zu Matthäus 8, Vers 1. Da sagt er unter anderem, ich zitiere, hört sich ein bisschen holprig an, weil sie damals so geredet haben, Taufe hilft niemand, ist auch niemand zu geben, der er glaube denn für sich selbst und ohne eigenen Glauben niemand zu taufen ist. Der Glaube muss vor oder je in der Taufe vorhanden sein. Und dann weiter, wo wir nun nicht können beweisen, dass die jungen Kinder selbst glauben oder und eigenen Glauben haben, da ist es mein teurer Rat und Urteil, dass man stracks absehe, je eher, desto besser und taufe nimmermehr kein Kind. Damit wir nicht die hochgelobte, und jetzt hört mal, was er da sagt, damit wir nicht die hochgelobte Majestät Gottes mit solchen Alfanzen und Gaukelwerk dahinter nichts ist spotten und lästern, sagt Martin Luther. Also ist jetzt kein baptistischer Prediger oder so, sondern sagt der landeskirchliche Gründervater sozusagen, wenn man will, Martin Luther in seiner Predigt, könnt ihr nachlesen, am dritten Sonntag nach Epiphanias zu Matthäus 8, Vers 1. Allerdings muss man dann sagen, ist er später umgeschwenkt. Viele Menschen haben doch zu sehr auf diese Magie gehofft. Das Kind kommt nur in den Himmel, wenn es getauft ist, und dabei ist sehen wir ja auch bei Jesus das Kinderevangelium da völlig dagegen. Er lässt sie zu sich kommen und segnet sie und sagt dann sogar, hier werdet so wie die Kinder, denn ihrer ist das Himmelreich. Und sagt er nicht. Die müssen aber vorher noch getauft werden, sonst kommen sie nicht in den Himmel. Nee, sagt er nicht. Ich möchte den anderen Kirchen hier nicht den Glauben absprechen. Ich arbeite gerne mit ihnen in Allianz und Ökumene zusammen und bin überzeugt, auch in der evangelischen und in der katholischen Kirche gibt es auch Nachfolger Christi, die wir nachher im Himmel treffen werden. Auch wenn sie da eben nicht die Taufe im eigentlichen Sinne, wie es Gott gerne gehabt hätte, bei sich haben. Ich weiß auch nicht, worüber die vielleicht bei mir sagen würde, hier den Dirk werden wir vielleicht auch, hoffe ich zumindest, dass sie es sagen werden, im Himmel sehen, auch wenn er bestimmte Sachen nicht so erfüllt hat, wie wir es gerne gehabt hätten an dieser Stelle. Habe sogar einen katholischen Priester als kollegialen Freund gehabt, mit dem ich auch eine geistliche Gemeinschaft gehabt habe. Und was ich auch denke, ist, dass der Segen dadurch in der evangelischen und katholischen Kirche sehr viel ernster genommen wird für die Säuglinge, als wir das tun. Bei uns muss ich eher als Pastor hinterher sein, dass irgendjemand sagt, hey, komm, ja, ich lasse meine Kinder segnen und dann, an diesem Termin passt es nicht, an jenem nicht und dann sind die mittlerweile fast erwachsen, bevor sie sich segnen lassen. In der evangelischen Kirche und katholischen Kirche wird ja von den Eltern nach der Taufe gefragt, extra. Da muss die Kirche gar nicht zu ihnen kommen. Aber Segen ist keine Taufe. Und deshalb keine faulen Kompromisse in der Frage der Taufe, da einzig die Bibel ja zählt und nicht die Tradition oder des Volkes, Staates, Wille zählt. In Apostelgeschichte 19, Vers 1 lesen wir zum Beispiel von einer Taufe, die ohne Glauben an Jesus Christus vollzogen wird. Und diese Leute werden von Paulus dann nachgetauft. Die kriegen dann nochmal eine Taufe auf ihren Glauben an Jesus Christus hin. Allerdings, wenn du denkst, ich bin getauft als Erwachsener aufgrund meines Glaubens, aber dann bin ich von dem Glauben abgekommen und möchte den Glauben nun neu festmachen. Und deshalb ist ja mein Glaube eigentlich neu und deshalb müsste ich mich doch jetzt nochmal bewusst taufen lassen. Hier ist die Bibel auch klar. Nee, dann brauchst du keine Taufe. Es geht nicht um eine neue Taufe. Taufe ist einmalig. Und das gilt auch, wenn der Pfarrer irgendwann rauskommt, dass er in Sünde gelebt hat zu der Zeit, als er dich getauft hat. Oder wenn der Gottesdienst nicht schön war oder sowas. Das ist völlig egal. Es geht um deinen Glauben. Und um die Taufe, dass sie als Taufe auf Jesus Christus hin war. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe bleibt Taufe, wenn du daran geglaubt hast zu dem Zeitpunkt und das auf den Namen Jesu hin getan hast. Da ist natürlich eine Tauferneuerung, eine Tauferinnerung, ein besonderes Beten für dich möglich. Aber wenn du dich heute die Frage stellst und sagst, hey, ich möchte auch diesen Vertrag mit Gott unterzeichnen. Ich möchte ihm ganz nachfolgen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du dich auch taufen lässt. Dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen, dass wir wieder einen Taufkurs anbieten und dann wäre es möglich, im Sommer oder so eine Taufe durchzuführen. Denn die Taufe, das kann ich dir versprechen, die ist sowas Wertvolles. Luther hat eben in seinen Krisen sogar auf den Nachttisch geschrieben. Ich bin getauft. Amen.